Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe heute Morgen eine Einstiegsfrage für euch mitgebracht, aus aktuellem Anlass. Und zwar, wie steht es um deine Vorfreude auf Weihnachten? Es sind ja noch 4 Wochen hin, ne? Heute ist der 24.11., dann ist schon Heiligabend. Und mir geht es nicht zum ersten Mal so, dass ich denke, okay, das ging jetzt aber schnell. Ja, also es neigt sich so schnell dem Jahresende entgegen, bald ist Weihnachten. Und dann wird es manch einem so gehen, dass er sich denkt, das ist für mich die schönste Zeit des Jahres. Die Weihnachtslieder laufen rauf und runter, schon jetzt. Die Backöfen laufen heiß, die Plätzchenboxen werden gefüllt, die Vorweihnachtsfreude, die steigt so richtig immer weiter. Während es anderen so geht, dass sie denken, oh Mann, jetzt beginnt die stressigste Jahreszeit überhaupt für mich. Dies und jenes muss bis zum Jahresende möglichst noch fertig werden. Und dann fragen mich Leute auch noch, was ich mir wünschen würde. Und dann muss ich ihnen selbst auch noch irgendwas schenken und soll kreativ werden und so weiter. Ja, was für ein Stress. Oder aber du bist ein Mensch, der gerade vielleicht zum ersten Mal realisiert, dass in einem Monat Weihnachten ist und der sich denkt, was interessiert mich, was in 4 Wochen eigentlich ist. So, ja, so unterschiedlich kann das sein, was auch immer du für ein Weihnachtstyp bist und wie du dich gedanklich und emotional mit diesem ganzen Trubel rund um Weihnachten auseinandersetzt, hoffe ich, dass es uns gelingt, in dieser Zeit uns auf das Wesentliche oder vor allem auf den Wesentlichen konzentrieren, auf Jesus selbst. Und genau das wollen wir in den nächsten Wochen als Gemeinde tun, in dieser Vorweihnachtszeit. Auch wenn heute noch nicht der erste Advent offiziell ist, werden wir heute in eine Adventspredigtreihe starten und die wird durch die ersten 2 Kapitel des Lukas-Evangeliums gehen und wir wollen uns so ganz bewusst Stück für Stück der Geburt von Jesus nähern. Und wir werden in den nächsten Wochen eine Reihe haben unter dem Titel »Als die Zeit erfüllt war«. Und dieser Übertitel, der stammt aus einem bekannten Vers aus Galater 4, Vers 4. Und der wird gerade in der Weihnachtszeit sehr gerne gelesen. Ich will ihn uns mal vorlesen. Galater 4, Vers 4 und 5. Da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Diese 2 Verse fassen eigentlich so schön zusammen, woran wir uns gerade in der Weihnachtszeit bewusst erinnern wollen. Ja, Gott sandte seinen eigenen Sohn, der uns durch sein Leben und sein Sterben am Kreuz die Erlösung brachte, damit wir zu Kindern Gottes werden können. Ja, das drücken diese Verse so schön, so zentral aus. Und nun schauen wir heute auf dieses Ereignis ja zurück, die Geburt Jesu, das Leben Jesu, das Sterben Jesu. Aber die Menschen damals, die zur Zeit der Geburt Jesu gelebt haben, die warteten sehnlichst darauf, dass es endlich an der Zeit war, dass Jesus, dass der Messias, der lange verheißen war, kommt. Und uns begegnen gerade in den ersten 2 Kapiteln vom Lukas-Evangelium Menschen jüdischer Abstammung, die wussten, dass der Messias eines Tages kommen sollte. Und manch einer wusste sogar, dass es nicht mehr lange hin war, bis die Zeit erfüllt war. Und so wollen wir uns in den nächsten Wochen einige Personen anschauen, einige Begebenheiten vor der Geburt und dann natürlich die Geburt Jesu selbst auch anschauen und uns etwas näher dahin bewegen, wie das eigentlich damals so stattgefunden hat. Und wir steigen heute Morgen ein in das Lukas-Evangelium, in Lukas 1, die Verse 1 bis 25. Und ich lade euch ein, dass ihr das gerne mit aufschlagt und wollen uns diesen Text anschauen. Ich lese ihn uns einmal vor. Lukas 1. Ab Vers 1 bis Vers 25. Da schreibt Lukas, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen und zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie erkannten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Wir sind ja eigentlich in einer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte und wir werden die auch Anfang nächsten Jahres fortsetzen, schieben jetzt also eine Reihe ein. Aber wir haben mit dem Lukas-Evangelium eine ganz enge Verbindung zur Apostelgeschichte. Vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten es vor ein paar Wochen, die Einführung in die Apostelgeschichte, wo wir bereits festgehalten haben, dass der Lukas, der das Lukas-Evangelium schreibt, auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Man spricht auch vom lukanischen Doppelwerk. Und hier in diesen ersten 4 Versen jetzt, da setzt Lukas an und macht deutlich, wozu er sein Evangelium geschrieben hat. Und er sagt, dass er einen sorgfältigen Bericht von Jesus und von seinem Wirken verfassen will. Und dabei hat er vor allem seine Recherchen so betrieben, dass er auf die Apostel selbst zurückgegriffen hat. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, so heißt es hier, von Anfang an allem genau zu folgen und der Reihe nach die Geschehnisse zu berichten. Und genau das sehen wir so gut im Lukas-Evangelium, wenn wir uns das näher anschauen, weil er beschreibt, wie kein Zweiter eigentlich ausführlich die Ereignisse, die schon vor der Geburt Jesu stattgefunden haben, dann die Geburt Jesu selbst und dann in Lukas 24 die Himmelfahrt. Also das heißt, das gesamte Leben von Jesus, ich könnte sagen, das ist, also wenn es um die biografische Seite geht, der Evangelist, das Evangelium, was am umfangreichsten berichtet und es lohnt sich absolut, das zu lesen. Vielleicht auch in dieser Adventszeit, sich das Lukas-Evangelium so mal vorzunehmen. Und Lukas schreibt die Apostelgeschichte und auch das Lukas-Evangelium primär an einen Mann namens Theophilus, davon lesen wir hier, und mit dem Ziel, in Vers 4 heißt es so, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Mit anderen Worten, Theophilus und weitergefasst auch wir sollen bestärkt werden in unserem Glauben. Wir sollen erkennen, dass die Geschehnisse rund um Jesus nicht einfach irgendein erdachter Humbug sind, ja, was sich irgendjemand mal ausgedacht hat, sondern tatsächlich vollkommen zuverlässig und vertrauenswürdig. Das heißt also für alle, die so ihre Zweifel am Christentum haben oder vielleicht auch Leute, die sagen, ich glaube grundsätzlich schon, aber ich komme immer mal wieder in Schlingern und Zweifel so an der Zuverlässigkeit von dem Ganzen, für die ist das Lukas-Evangelium eine sehr gute Adresse, sich das mal anzuschauen. Und in diesem Sinne wünsche ich mir auch, dass für jeden von uns die Beschäftigung in den nächsten Wochen, das Vertrauen auf die Zuverlässigkeit von Gottes Wort und von Gott selbst bestärkt wird. Und heute wollen wir uns also diese ersten Verse näher anschauen und ich mache jetzt keine Einführung zum Lukas-Evangelium in dem Sinne, sondern wir steigen ein in diese Verse 5 bis 25 und wir wollen das tun unter dem Thema lange ersehnt. Wir sehen in diesem Text von heute Morgen, den wir näher betrachten wollen, dass da ein lange ersehnter Wunsch endlich zur Erfüllung kommt. Und im engeren Sinne ist es der Wunsch von einem Ehepaar namens Zacharias und Elisabeth. Und im erweiterten Sinne ist es die Sehnsucht des Volkes Israel, der Juden, das hier zur Erfüllung kommt, weil sie schon lange auf den Messias gewartet haben. Und wir wollen uns anhand von dieser Begebenheit heute Morgen 3 Aspekte anschauen zu diesem Thema lange ersehnt. Und der erste Aspekt heute Morgen, der heißt lange ersehnt und erstens endlich erhört. Und es geht um Vers 5 bis 13. Nun lernen wir Zacharias und Elisabeth in Vers 5 und 6 ein Stück besser kennen. Da heißt es in Vers 5 über sie: Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Die ganze Begebenheit spielt zur Zeit des Königs Herodes, Herodes der Große, der unter römischer Oberherrschaft als König der Juden eingesetzt war. Und seine Herrschaftszeit war im Jahr 37 vor Christus bis 4 vor Christus. Und diese ganze Begebenheit hier spielt sich Richtung Ende seiner Regierungszeit ab. Müssen wir wissen, die Juden waren unter römischer Besatzungsmacht zu dieser Zeit, aber trotzdem hatten sie ihren Tempel in Jerusalem und der stand und sie durften auch ihr religiöses Leben ausführen nach den alttestamentlichen Vorschriften. Und dazu gehörte unter anderem, dass die Priester Dienst tun durften, Priester, die speziell von Gott für spezielle Aufgaben und Zeremonien eingesetzt waren. Und wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, was das so war. Priester wurde man im Alten Testament nicht und auch zu dieser Zeit nicht durch Bewerbung oder sowas, sondern durch Abstammung. Gott hatte den Stamm der Leviten als den Stamm ausgesucht, die die besondere Aufgabe hatten, rund um den Tempel zu dienen. Und aus dem Stamm der Leviten hatte Gott speziell nochmal Aaron und seine Nachkommenschaft dazu bestimmt, dass sie Priesterdienst für ihn tun sollten. Man kann das in 2. Mose 28, Vers 1 bis 3 nachvollziehen. Und zu diesem Priesterdienst gehörte, dass sie als Mittler zwischen Gott und Menschen, zwischen Gott und dem Volk eingesetzt waren. Und sie sollten Opfer darbringen und sollten den Gottesdienst im Tempel durchführen und hatten verschiedene Aufgaben, die Gott ihnen so speziell angeordnet hatte. Und aus dieser Abstammungslinie von Aaron war dieser Zacharias und auch seine Frau Elisabeth. Und Zacharias hatte das Privileg, durch seine Abstammung zu einer der 24 Abteilungen zu gehören. Hier ist die Rede von der Abteilung des Abia und in 1. Chronik 24 kann man das nachvollziehen. Es gab 24 Abteilungen und die 8. Abteilung war diese Abteilung des Abia. Und nun war es so, diese 24 Abteilungen waren dafür eingesetzt, dass jede Abteilung zweimal im Jahr für eine Woche zum Tempeldienst eingeteilt war. So dass es eigentlich ein besonderes Privileg und auch ein seltenes Privileg war, hier dienen zu dürfen. Und Zacharias gehörte zu einer dieser Abteilungen. Wir schauen uns das näher nachher noch an. Nun heißt es über Zacharias und Elisabeth als Person in Vers 6 folgendes: Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und wenn man das so liest, ist das mal ein ausgeschrieben gutes Zeugnis, muss man sagen, für Gottesfurcht, das ihnen hier ausgestellt wird. Ja, also das ist schon beeindruckend. Jetzt dürfen wir das nicht in dem Sinne verstehen, oder falsch verstehen vielmehr, dass damit ausgedrückt wird, dass sie vollkommen sündlos vor Gott waren. Das würde dem gesamtbiblischen Zeugnis widersprechen. Wir hatten das zum Beispiel in unserer Römerreihe, in Römer 3, Vers 10, dass es heißt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Vielmehr waren die beiden offensichtlich sehr fromme Leute, die die Gebote Gottes absolut ernst nahmen und die auch aufrichtig dem Willen Gottes entsprechend gelebt haben. Wir haben das immer mal wieder im Alten Testament, wo so Beispiele sind, wo ähnliche Dinge über Menschen gesagt werden. Denken wir an Noah zum Beispiel in 1. Mose 6, Vers 9 oder auch an Hiob. In Hiob 1, Vers 1 heißt es über Hiob: Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Und so haben wir im Alten Testament vor allem immer wieder auch so herausragende Beispiele von Gottesfurcht. Aber wenn wir uns Noah und auch Hiob etwas näher anschauen, dann sehen wir, dass sie nicht bis zu ihrem Lebensende sündlos gewesen sind, sondern dass sie gefallen sind. Und auch wenn wir ins Neue Testament schauen, sagt Paulus über sich in Philipper 3, Vers 6 im Rahmen des Gesetzes folgendes. Da schreibt Paulus: Der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, ist er untadelig geworden. Ne? Das heißt, Paulus hat nach dem Gesetz offensichtlich gelebt und trotzdem bezeichnet er sich in 1. Timotheus 1, Vers 15 zum Beispiel explizit als den größten oder den ersten, je nach Übersetzung, Sünder. Und in ähnlicher Weise können Zacharias und Elisabeth dem Gesetz nach offensichtlich untadelig gewesen sein. Das heißt, sie haben zumindest äußerlich die Gebote und Satzungen befolgt, die Gott auferlegt hatte. Aber wenn es um den vollkommenen Anspruch und die vollkommene Gerechtigkeit bis in den letzten Winkel ihres Denkens und ihres Herzens hineinging, dann waren sie aus sich selbst heraus niemals gerecht. Dann werden sie diesem Anspruch Gottes nicht entsprochen haben. Daneben ist es gut denkbar, dass Zacharias und Elisabeth sich in die sogenannten alttestamentlichen Gerechten mit einreihen können. Schlussendlich haben wir das gesehen nach dem Vorbild Abrahams, der eben durch den Glauben allein vor Gott gerecht geworden ist. Und wir hatten das in der Römerreihe, Römer 3 und 4, wer das nochmal nachvollziehen will, da haben wir das ein bisschen näher betrachtet. Und es war dabei schlussendlich nicht ihre eigene Gerechtigkeit, mit der sie vor Gott bestehen konnten, sondern die zugerechnete Gerechtigkeit durch das Opfer, das später durch Jesus vollbracht wurde. Und in diesem Sinne können sie gerecht gewesen sein durch den Glauben, auch wenn das Opfer Jesu noch nicht geschehen war. Trotzdem scheinen die beiden ein offensichtlich sehr vorbildliches Leben in Gottesfurcht geführt zu haben. Und das finde ich spannend, obwohl sie ein persönlich schweres Päckchen zu tragen hatten. Da heißt es in Vers 7 weiter über die beiden, und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Zacharias und vermutlich noch mehr Elisabeth hatten sehr mit einem Kinderwunsch zu kämpfen. Elisabeth war unfruchtbar, heißt es hier. Und sie schien schon alt gewesen zu sein, sodass es alles andere als realistisch war, dass sie noch ein Kind bekommen wird. Wir wissen nicht genau, wie alt sie war, aber sowohl hier in Vers 7 und später auch in der Aussage von Zacharias in Vers 18 wird deutlich, dass es eigentlich biologisch gesehen nahezu unmöglich schien, dass sie noch ein Kind bekommen konnte. Und wir sehen daraus, wenn sie schon alt war, dass es ein lang ersehnter Wunsch war. Über viele Jahre, vermutlich sogar über Jahrzehnte hinweg. Und das heißt, im Hintergrund von diesem unerfüllten Wunsch und von so vielen unerfüllten Wünschen, die wir vielleicht auch kennen, stehen viele Gebete und stehen Stunden der Traurigkeit und eventuell auch Momente des Vergleichens mit anderen Ehepaaren, mit anderen Frauen. Zeiten, in denen man vielleicht immer wieder Hoffnung geschöpft hat und dachte, okay, jetzt kommt vielleicht auch, jetzt passiert was und dann ist das alles wieder geplatzt. Und daneben sind vielleicht auch Gedanken im Hintergrund, wie, womit haben wir das verdient? Was habe ich, Elisabeth, vielleicht falsch gemacht, dass Gott mich unfruchtbar sein lässt? Dass Gott mich in Anführungsstrichen so bestraft? Auch Gedanken der Bitterkeit und des Neides können in solchen Momenten aufkommen. So in dem Sinne, dass man sich sagt, wir versuchen doch ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Und dann schauen wir rechts und links und wir bekommen keine Kinder und nicht den Segen von Kindern, während andere Menschen, die gottloser leben, vielleicht sogar gar nichts mit Gott am Hut haben, während es bei denen einfach so zu laufen scheint. Und es geht so schnell, dass sich insgeheim ein falsches Werksdenken einschleichen kann bei uns. Aber Gerhard Meyer, ein Theologe, hat das prägnant auf den Punkt gebracht, wenn er geschrieben hat, Frömmigkeit ist keine Eintrittskarte zum Erfolg. Frömmigkeit ist keine Eintrittskarte zum Erfolg. Und das ist vielleicht manchmal für uns eine schmerzliche Wahrheit und wir dürfen uns nicht in dem falschen Gedanken verlieren, die uns weismachen wollen, wo wir sagen, ja Gott, ich versuche doch ein Leben so zu führen, dass es dir gefällt und dafür musst du mir doch den Kinderwunsch erfüllen. Oder dafür musst du mir doch den lang ersehnten Partnerwunsch erfüllen. Oder dafür wünsche ich mir von dir beruflichen Erfolg oder ein schönes Haus oder ein unbeschwertes Leben oder was auch immer da vielleicht insgeheim in unseren Gedanken alles so sein kann. Und wir würden das wahrscheinlich seltenst oder nie so sagen und trotzdem denken wir insgeheim manchmal so, als wäre das so ein Deal. Gott, ich gebe dir meinen Gehorsam und dafür bekomme ich deinen Segen. Und ich kenne ehrlich gesagt persönlich diese Gedanken unterschwellig aus meinem Leben sehr gut. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich, wenn du ehrlich bist. Und wir sollten uns von diesem zermürbenden Denken, was hier vorliegt, verabschieden, weil es uns am Ende nur in Bitterkeit oder auf der anderen Seite in ein falsches Werksbestreben hineinführt. Auch eine Knechtschaft von Werken hineinführt unter Umständen. Ja, und der Herr kann uns auf eine Weise segnen, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und es ist grundsätzlich auch so, dass die Bibel uns deutlich macht, dass ein gottesfürchtiges Leben Segen mit sich bringt. Aber das bedeutet nicht die Erfüllung meiner tiefsten Sehnsüchte und Wünsche, wie ich sie vielleicht habe. Ich habe es versucht so zu formulieren, der größte Segen ist nicht die Erfüllung meiner Wünsche, sondern die Erkenntnis der Fülle in Gott selbst. Ja, ich lese nochmal, der größte Segen ist nicht die Erfüllung meiner Wünsche, sondern die Erkenntnis der Fülle in Gott selbst. Und das ist eine Wahrheit, die dürfen wir mitnehmen Und die dürfen wir uns und sollen wir uns auch vor Augen führen, in allem Hadern. Was auch immer vielleicht dein lang ersehnter und unerfüllter Wunsch gerade ist. Und wenn es nicht der Kinderwunsch ist, sondern was ganz anderes vielleicht. Gott geht es um andere Dinge ganz oft. Gerade für Elisabeth war diese Situation hier aber alles andere als leicht. Und wenn wir ein bisschen vorgreifen in den Vers 25, dann lesen wir dort ja, wie sie sagt, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Und hier wird deutlich, ne, in diesen Worten, wie sie mit dieser Kinderlosigkeit eigentlich zu kämpfen hatte. Damals war es ja noch mehr als heutzutage wahrscheinlich eine Schmach, oder man könnte auch übersetzen, eine Schande, wenn eine Frau keine Kinder hatte. Man verband damit den Segen aus Psalm 127, Vers 3, den Segen von Kindern, Kinder als ein Ausdruck des Segens Gottes. Da heißt es, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Und wenn nun jemand keine Kinder bekommen konnte, dann waren andere ganz schnell dabei, dieses Ehepaar und insbesondere die Frau verächtlich anzuschauen und hinter ihrem Rücken zu reden. Und vielleicht sogar unmittelbar verletzende Worte zu sagen, so im Sinne von, was ist denn mit dir eigentlich nicht richtig? Ja, und das tat weh. Und das war eine Schmach vor den Menschen, so wie das hier beschrieben ist. Nun wird Kinderlosigkeit heutzutage in unserer Gesellschaft viel weniger als Defizit angesehen. Ne, im Zeitalter der Selbstbestimmung und der Selbstverwirklichung ist bewusste Kinderlosigkeit für viele sogar ein erstrebenswertes Ziel. Aber trotzdem gibt es gerade im christlichen Bereich viele Frauen und auch viele Ehepaare, die sich Kinder wünschen, über Jahre hinweg. Und es passiert nichts, es klappt nicht. Und so schnell schleichen sich Gedanken von Minderwertigkeit an und von Neid und von Unzufriedenheit bis hin zu tiefer Verbitterung gegenüber Gott. Und obendrauf kann dann noch kommen, dass Glaubensgeschwister zu einem kommen und vielleicht verletzende und spitzfindige Bemerkungen machen und humorvoll unangebrachte Bemerkungen machen, sodass es so richtig wehtut, sodass es so richtig reingeht. Und ich glaube, wir als Gemeinde sind bei diesem sensiblen Thema von einem unerfüllten Kinderwunsch zu besonderer Achtsamkeit aufgerufen. In unserem Reden mit anderen und in unserem Reden auch direkt über andere. Ja, ich glaube, wir sind gut beraten, vielmehr in dieser Hinsicht stillheimlich für andere zu beten, als aus falschen Motiven heraus den Mund aufzumachen, was so schnell passieren kann. Was ich gerade bei Elisabeth und bei Zacharias so vorbildlich und beachtlich finde, ist, dass sie trotz dieses unerfüllten Wunsches nicht in Bitterkeit hineinfallen gegenüber Gott, sondern dass sie völlig unabhängig davon, was er tut, bereit sind, ein gottesfürchtiges Leben zu führen und ihm zu dienen. Ne? Gerade unerfüllte Wünsche in unserem Leben, was auch immer das ist, haben ja das Potenzial, uns eher von Gott zu distanzieren und uns fernzuhalten und unser eigenes Ding zu machen. Ne? So als müsste ich mein Glück selbst in die Hand nehmen. Das denken wir dann manchmal. Aber die beiden sind so ein gutes Vorbild dafür, dass sie ein aktives Leben zur Ehre Gottes führen, anstatt sich im Frust irgendwie zurückzuziehen und Selbstbestimmtheit anzustreben. Und es ist so bezeichnend, finde ich, in dieser Geschichte, dass Zacharias gerade nichts ahnend aktiv im Dienst für den Herrn war, als völlig unerwartet Gott etwas ganz Außergewöhnliches getan hat. So lesen wir dann weiter ab Vers 8 bis 10. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Das eben schon erwähnt, ne? Zacharias hat zu einer dieser Abteilungen gehört, zu dieser achten, zu einer der Abteilungen, die zweimal im Jahr für eine Woche diesen priesterlichen Dienst im Tempel tun sollten. Und nun war es so, dass seine Abteilung, in Anführungsstrichen, rein zufällig jetzt gerade dran war in dieser Woche. Natürlich war das kein Zufall, was hier passiert. Und dazu kommt, dass sie damals das Losverfahren gehabt haben. Wer jetzt also genau aus dieser Abteilung dann das morgendliche und das abendliche Rauchopfer bringen sollte für den Herrn. Dieses tägliche Rauchopfer morgens und abends, das ging zurück auf 2. Mose 30, Vers 7 und 8. Und dieses Räucheropfer musste auf dem Räucheraltar im Heiligtum dargebracht werden. Das Heiligtum war vor dem Allerheiligsten im Tempel und eigentlich ein Ort, der nur für bestimmte Anlässe, wie zum Beispiel dieses Rauchopfer von einzelnen Personen, aufgesucht werden durfte. Und jetzt traf das Los, rein zufällig, ausgerechnet Zacharias. Im Talmud, das ist eine sehr bedeutsame Lehrschrift des Judentums, wird deutlich, dass ein Priester in seiner gesamten Lebenszeit nur einmal dieses Räucheropfer darbringen durfte. Das heißt, dieser Moment und diese Aufgabe hier, die gehörte für Zacharias so gesehen zum Höhepunkt seiner Priesterkarriere oder seines Priesterdaseins. Ja, und wir können uns vorstellen, was das für eine Mischung dann war zwischen Freude und Anspannung, dass auf einmal das Los auf ihn gefallen ist. Und während er entweder am Morgen oder am Abend im Tempel war und räucherte, war das Volk draußen in den jeweiligen Vorhöfen des Tempels und hat gebetet. Und er war nun allein in diesem Heiligtum, und als er dort war, erlebte er Unvorhergesehenes und absolut Außergewöhnliches. Ab Vers 11 lesen wir es. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört, und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Also wie aus dem Nichts steht auf einmal auf der rechten Seite des Räucheraltars ein Engel des Herrn. Und eigentlich sollte Zacharias ja die glühenden Kohlen einfach auf diesen Räucheraltar legen. So, auf einmal steht er da und man kann sich förmlich vorstellen, wie er erschrocken ist. Ne? Ja, es ist, dass er bestürzt war. Man könnte es auch übersetzen mit Erschrecken oder in Unruhe, in Aufregung versetzt, aufgewühlt. Und all das wird Zacharias in dem Moment empfunden haben hier bei dem, was da passiert. Und dann ist die Rede von Furcht. Und das Wort für Furcht kann man entweder mit Angst oder auch mit Ehrfurcht übersetzen. Kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Und hier ist beides durchaus denkbar und wahrscheinlich war es auch ein Stück weit so. Ne? Stellen wir uns mal vor, Zacharias hat jetzt diesen Dienst, hat ihn noch nie gemacht und will natürlich alles richtig machen und ist dort im Heiligtum und bringt dieses Räucheropfer. Und auf einmal steht da ein Engel Gottes. Und da können diese Gedanken, oh Mann, was habe ich falsch gemacht, auf jeden Fall welche sein, die sich ganz schnell breit gemacht haben. Ne? Aber natürlich ist die Tatsache als solches, dass da auf einmal ein Engel Gottes steht, was man ja nicht alle Tage erlebt und sie auch damals nicht erlebt haben, und dass Gott ihm direkt etwas zu sagen hat, das ist ehrfurchtsgebietend. Nun ist es so gewesen, anstatt dass Zacharias einen Rüffel bekommt, ja, dass er irgendwas falsch gemacht hat, bekommt er wohl die schönsten Nachrichten hier, die er sich nur hätte wünschen können. Und was müssen diese Worte hier? Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Was müssen die Dankbarkeit in ihm ausgelöst haben? Was müssen die für Emotionen in ihm ausgelöst haben? Ja? Ein lang ersehnter Wunsch und vor allem sein Gebet, sein Flehen wird endlich von Gott erhört. Bezeichnenderweise bedeutet der Name Zacharias so viel wie Gott gedenkt. Und es könnte wohl kaum besser passen an dieser Stelle. Und was für eine Ermutigung ist das hier auch für uns, für dich und mich. Da mögen lang ersehnte Wünsche, lange Gebete vielleicht sein, über viele Jahre hinweg. Und alles scheint so, als würde Gott überhaupt nichts tun. Und als würde Gott das vielleicht auch gar nicht ernst nehmen. Aber wir sehen an dieser Stelle einmal mehr, dass unsere Gebete nicht an der Zimmerdecke hängen bleiben, sondern dass sie zu Gott hinaufsteigen, dass er sie hört. Und ich finde es so bezeichnend, dass in Offenbarung 5, Vers 8 die Rede von goldenen Räucherschalen ist, von goldenen Schalen voller Räucherwerk, Entschuldigung. Und dann heißt es über dieses Räucherwerk in Offenbarung 5, Vers 8, das sind die Gebete der Heiligen. Und man sieht, wie ernst Gott unsere Gebete nimmt. Bedeutet das jetzt hier, dass der Herr unsere lang ersehnten Wünsche und Gebete eines Tages erhört, wie er das bei Zacharias getan hat? Nein, ich bin davon überzeugt, dass wir das daraus nicht schließen sollten. Ja, es kann sein, dass er unsere Gebete nicht so erhört, wie wir uns das wünschen, aber feststeht, das macht die Bibel uns deutlich, dass er sie hört und auch, dass er sie ernst nimmt. Und wenn er sie nicht erhört, dann ist es so, dass der Herr etwas Größeres und unseres etwas Wertvolleres im Sinn hat als die Erfüllung unserer Wünsche. Das ist für uns schwer zu greifen und manchmal auch schwer zu glauben. Aber die Frage ist dann, vertrauen wir ihm und seinen Wegen? Zacharias und Elisabeth mussten das über eine lange Zeit tun, auch wenn am Ende ihr Gebet, ihr konkretes Gebet erhört worden ist. Man sieht bei den beiden, wie der Herr nach langem Warten eingegriffen hat und wie er schlussendlich noch mehr getan hat, als in Anführungsstrichen nur ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt von heute Morgen, lange ersehnt. Und zweitens, besonders gesegnet, Vers 14 bis 17. Vers 13 ist der Name schon gefallen, den Zacharias seinem Sohn geben soll. Johannes soll er heißen. Die Rede ist von dem Johannes, den wir im Allgemeinen unter Johannes dem Täufer kennen. Und dieser Johannes, der ist kein Kind wie jedes andere, sondern der hat eine besondere Bestimmung von Gott selbst bekommen. Lesen wir nochmal hinein in die Verse 14 bis 17, wo es heißt über Johannes den Täufer, der dann geboren wird, und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. In Vers 14 ist die Rede davon, dass Johannes für Zacharias zur Freude und zum Jubel sein wird. Und das Gleiche galt mit Sicherheit für Elisabeth auch. Und ich vermute mal, die meisten von uns, die irgendwann mal Eltern geworden sind, die können das ein Stück weit nachvollziehen. Ja, vielleicht dieser Moment, als man das erste Mal das eigene Kind auf den Arm gehalten hat und von Freude überströmt war. Und für manche ist diese Erfahrung ja auch noch sehr frisch in unserer Gemeinde. Und von daher ist die Freude an den eigenen Kindern etwas, was die allermeisten aus eigener Erfahrung wahrscheinlich kennen werden, wenn sie Kinder haben. Ich glaube, ich bräuchte aber heute Morgen nur eine ganz kurze Umfrage machen und fragen, ob Kinder immer Freude und Jubel in eurem Leben auslösen. Und ich bin mir sicher, die Umfrage wäre schnell vorbei und ihr würdet sagen, okay, es ist nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche der Fall. Trotzdem ist so ein Kind natürlich eine besondere Freude und das erlebten sie. Und es war auch eine besondere Freude für Zacharias und Elisabeth, ihr Kind in den Armen halten zu dürfen. Aber noch viel größer war die Freude von Zacharias, als er erfahren hat, wen seine Frau dort eigentlich zur Welt bringen wird und auf wen das eigentlich alles hinweisen wird. Und wir werden das in Lukas 1, Vers 57 bis 80 noch sehen, wie Zacharias seiner Freude und seinem Lobpreis so richtig Ausdruck verleiht. Und dabei freut er sich natürlich über die Geburt von Johannes dem Täufer, aber er ist nicht der Einzige, sondern hier heißt es, viele werden sich über seine Geburt freuen, in Vers 14. Aus welchem Grund? Weil Johannes der Täufer der Wegbereiter gewesen ist für den lang ersehnten Messias, für Jesus selbst. Und Jesus selbst hat später dann zu seinen Lebzeiten in Matthäus 11, Vers 10 und 11 über Johannes den Täufer Folgendes gesagt. Da heißt es in Matthäus 11, Vers 10 und 11, dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den von den Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Und Jesus zitiert in Matthäus 11, Vers 10 hier Maleachi 3, Vers 1. Das heißt, das letzte Buch des Alten Testamentes, den letzten Propheten des Alten Testaments. Und in diesem Propheten in Maleachi 3 ist bereits von einem Wegbereiter die Rede, die dann Jesus, dem Messias, den Weg bereiten sollen. Und Jesus macht deutlich, dieser Wegbereiter, das ist Johannes der Täufer. Und Jesus misst dem menschlich gesehen hier eine unglaubliche Größe zu. Ne? Wenn er hier sagt, es ist kein Größerer aufgestanden, der ganz natürlich durch eine Frau geboren worden ist. Und dann zeigt Jesus einen Kontrast auf. Und der ist ja spannend. Ne? Er zeigt den Kontrast dazu auf. Johannes der Täufer, ein riesengroßer menschlich gesehen, ein riesengroßer Mann. Und Jesus zeigt den Kontrast auf, dass er sagt, eigentlich jeder, der zum Glauben an Jesus gekommen ist und der durch die geistliche Wiedergeburt ins Reich der Himmel hineingeht, der ist sogar größer als Johannes der Täufer. Und was ist das für eine krasse Stellung, die uns hier zugemessen wird als Gläubige, als Menschen, die durch Jesus Christus die Wiedergeburt erleben durften und ins Reich der Himmel hineingehen dürfen. Ja, nicht, weil wir menschliche Größe haben, auf die wir uns jetzt verlassen, sondern auf die Größe des Allergrößten selbst, auf Jesus Christus. Und in ihm sind wir geborgen und in ihm sind wir zu Hause bis in alle Ewigkeit. Und das ist wunderbar. Ja, das ist viel größer, selbst als die Geburt eines Wegbereiters für Jesus selbst. Johannes der Täufer hatte diese besondere Aufgabe, auf den hinzuweisen, der viel größer und viel herrlicher ist als jeder andere, auf Jesus, auf den Messias, auf den Erlöser. Und deshalb lesen wir, wie Johannes der Täufer in seinem Leben immer wieder davon gesprochen hat und das getan hat aktiv. Zum Beispiel in Johannes 1, Vers 27 hat er gesagt, dass nach ihm einer kommt, vor dem er nicht würdig ist, die Riemen seiner Sandale zu lösen. Oder in Johannes 3, Vers 30, diese bekannten Worte, wo Johannes der Täufer über Jesus sagt, er, Jesus, muss wachsen, ich aber abnehmen. Wir hatten das schon ausführlicher in der Reihe durchs Johannesevangelium thematisiert. Ihr könnt euch nochmal Predigten zu diesen Stellen nachhören, wo es durchaus auch mehr über Johannes den Täufer noch zu sagen gibt. Johannes der Täufer hatte dieses Selbstverständnis, der Vorläufer für Jesus zu sein und dafür zu sorgen, dass vor allem Jesus groß wird und dass die Menschen zu Gott umkehren und dass sie Vergebung ihrer Sünden bekommen. Und dementsprechend ruft Johannes der Täufer in Lukas 3, in Matthäus 3, in Markus 1 an verschiedenen Stellen immer wieder zur Buße auf, gerade die Juden, und praktiziert die sogenannte Bußtaufe zur Vergebung der Sünden. Und das steht ja ganz im Einklang hier mit dem Vers 16, wenn es heißt, denn er wird viele der Söhne Israels zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und da haben wir ein Wort, das Wort bekehren, was so viel bedeutet wie umkehren oder zurückkommen. Und wir erinnern uns vielleicht an die letzte Woche, die Predigt über Apostelgeschichte 2, wo wir das Thema ausführlicher hatten. Wenn ihr das Thema Bekehrung nicht sagt, dann ist es vielleicht gut, das nochmal nachzuhören von letzter Woche. Aber hier im Zusammenhang mit Johannes dem Täufer begegnet uns schon der Gedanke, dass wir Menschen dazu aufgerufen sind, uns ganz bewusst von unserem Weg ohne Gott und von unserer Sünde abzuwenden und uns stattdessen Vergebung der Sünden zu erbitten von ihm und uns hinzuwenden auf den Weg mit dem Herrn, auf dem Weg unter Gottes Führung, auf den Weg, wo er der Herr ist, wo er das Sagen hat, wo Gott sagt, wo es lang geht. Aber damit Vergebung der Sünden überhaupt geschehen konnte und damit dieser Weg der Gottlosigkeit von uns verlassen werden konnte und wir auf den Weg der Nachfolge gehen konnten, musste Jesus am Kreuz für unsere Sünden sterben und musste den vollen Preis bezahlen. Und Johannes der Täufer war in dem Sinne nur in Anführungsstrichen der Prediger, der auf den eigentlichen Erlöser und auf den Herrn hingewiesen hat, auf Jesus selbst. Er war der Vorläufer. Und wenn du heute hier bist und Jesus bisher noch nicht als deinen Retter und Herrn kennst, dann ist heute Morgen der Punkt für dich am allerwichtigsten, auf Jesus zu blicken und dich weiter mit ihm auseinanderzusetzen. Und wenn dir Bekehrung noch nicht sagt oder du noch nicht klar bekehrt bist, dann ist auch heute Morgen der Appell von Jesus selbst aus Markus 1, Vers 15, tu Buße, oder man könnte auch sagen, kehre um und glaub an das Evangelium, der Appell, der dir zu Herzen gehen sollte, über den du weiter nachdenken solltest. Er will auch dein Retter und dein Herr sein. Die Juden warteten schon ganz lange auf diesen Retter und auf diesen Herrn. Und dazu gab es in den letzten zwei Versen vom Alten Testament einen besonderen Hinweis. Da hat Gott in den letzten zwei Versen des Alten Testaments seinem Volk Israel in Maleachi 3, Vers 23 und 24 noch etwas mitgeteilt. Und danach hat er über 400 Jahre geschwiegen. Und da heißt es in Maleachi 3, Vers 23 und 24, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Und vielleicht merken wir das, ne? Diese Worte, die klingen hier an in Lukas 1, Vers 17. Die Juden wussten aus Maleachi 3, Vers 1, da sollen Wegbereiter für den Messias kommen. Und sie wussten auch aus Maleachi 3 am Ende hier, 23 und 24, dass Elia irgendwie nochmal kommen musste vor dem großen und furchtbaren Tag des Herrn. Und dazu wussten sie auch, dass Gott diesen Elia, der dann wiederkommen sollte, dass er ihn gebrauchen wird, damit sich Herzen bekehren. Aber sie wussten nicht so genau, wie Elia wiederkommen sollte. Elia ist ja mit dem feurigen Wagen in den Himmel aufgefahren, kann man in 2. Könige 2 nachlesen. Und irgendwie haben sie gewartet darauf und wussten nicht so richtig, wie das passieren soll. Und in Johannes dem Täufer löst sich jetzt dieses Geheimnis, dass Jesus diesen Wegbereiter im Geist und in der Kraft des Elia vorangehen lässt. So, das heißt, Johannes der Täufer war nicht exakt der gleiche Mensch wie Elia, obwohl er in seiner äußeren Erscheinung und in seinem, ich sag mal, Style irgendwie sehr ähnlich war, wenn man das so liest. Aber er hatte den Geist und die Kraft des Elia. Und in diesem Sinne ist er der, könnte sagen, inkarnierte Elia. Und vor allem im Kern hatte er die gleiche Aufgabe wie Elia, nämlich zur Umkehr aufzurufen. Wie es hier heißt, in Lukas 1, Vers 17, und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zu führen und dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und das deckt sich so gut, ne? Johannes der Täufer hatte den Auftrag, diese Bußpredigt für das Volk Israel zu predigen und sie zur Buße aufzurufen. Und es deckt sich mit den markanten Worten aus 1. Könige 18, Vers 21 zum Beispiel, wo Elia ganz Ähnliches getan hat. Und es heißt, und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Das sind sehr klare Worte. Ja, die fordern zu einer Entscheidung auf, die fordern zu einer Umkehr auf, zu Zeiten Elias. Und das sind Worte, die wir uns bis heute zu Herzen nehmen sollten. Gerade wenn wir noch keine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben, aber auch wenn wir das vielleicht mal getan haben, aber irgendwie so hinkende Christen sind, die so mit beiden Beinen irgendwie so einerseits beim Herrn und auf der anderen Seite sonst wo stehen, ja, sind das Worte, ein Aufruf, klare Sache zu machen. Johannes der Täufer war also ein besonders großer Segen für seine Eltern und auch für das ganze Volk, weil er von Gott selbst, von Kindesbeinen an eingesetzt war und sogar mit Heiligem Geist erfüllt war für einen ganz besonderen Dienst. Hier ist die Rede davon, dass er kein starkes Getränk trinken wird und das erinnert uns an die Nazireer aus dem Alten Testament. In 4. Mose 6 kann man das nachvollziehen. Da sind Nazireer, Gottgeweihte, beschrieben, die sich ganz bewusst von gewissen Dingen enthalten haben, die sich ganz bewusst Gott unter Auflagen geweiht haben. Und daran klingt das hier so ein bisschen an. Nun hatte Gott Zacharias durch den Engel diese wunderbaren Worte gesagt, aber so richtig glauben konnte Zacharias das erstmal kaum. Und das ist unser dritter und letzter Punkt von heute Morgen. Lange ersehnt und trotzdem kaum zu glauben. Ab Vers 18 lesen wir die Reaktion von Zacharias. Und da lesen wir Folgendes. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Ich glaube, wir können uns vorstellen, ne, wie das alles irgendwie Zacharias überrumpelt hat. Diese Information, diese ganze Situation irgendwie, was ihm durch den Kopf gegangen ist. Ne, wie soll das bloß gehen, in unserem Alter noch ein Kind zu bekommen? So, das ist doch unmöglich. Und woher soll ich denn wissen, dass das alles stimmt? Das ist alles unglaublich, was hier vonstatten geht. Und um das zu bekräftigen, dass diese gute Botschaft wirklich von Gott kommt, sagt der Engel hier seinen Namen und bekräftigt das nochmal. Er sagt, er ist der Engel Gabriel und den kannte man, nämlich aus dem Buch Daniel. Aus Daniel 8, Vers 16 und Daniel 9, Vers 21, dort begegnete der Engel Gabriel Daniel schon. Das heißt, es klang dann an. Und dann gab es noch ein weiteres Zeichen für Zacharias, das einerseits Konsequenz war für seinen Unglauben und auf der anderen Seite aber auch eine Bestätigung, dass das, was jetzt hier passiert ist, nicht alles nur eingebildet war, sondern er konnte sicher gehen. Was war dieses Zeichen? Er war stumm bis zur Geburt oder beziehungsweise bis kurz nach der Geburt von seinem Kind. Und er wird sich gedacht haben, tja, so ein Mist. Hätte ich das mal vorher gewusst, wenn ich meine Zweifel äußere, dass das so endet. Das bedeutet jetzt erstmal 9 Monate nichts zu melden haben. Und es war mit Sicherheit auch spannend, wie er dann nach Hause gekommen ist zu seiner Frau Elisabeth und ab sofort mit Zeichensprache irgendwie kommunizieren musste und Sachen musste aufschreiben oder ja, was es dann für Möglichkeiten halt gab damals, wie das dann so war. Für manch eine Frau, die denkt sich vielleicht, das wäre super, wenn mein Mann mal 9 Monate nichts zu melden hätte. Wiederum andere denken, oh, das wären Albträume, wenn er jetzt nicht nur nichts sagt, sondern nicht mal mehr könnte. Ja, also das kann ja ganz unterschiedlich sein. Und auch das Volk war durchaus verwundert, was da so passiert und auch wo Zacharias abgeblieben war. Lesen wir in Vers 21 und 22. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Also auch für das Volk war ja das alles andere als gewöhnlich, was hier passiert. Normalerweise musste Zacharias nur Kohlen auf einen Räucheraltar legen und nicht da lange irgendwie im Heiligtum verweilen. Das Problem war ja, es konnte keiner mal eben reingehen ins Heiligtum und gucken, was ist mit dem so. Ne? Sondern man musste ja eine Befugnis haben von Gott selbst, von Gottes Gesetz her, um da überhaupt reingehen zu dürfen. Und so wurden sie irgendwie unruhig da draußen als Volk. Und vielleicht machten sie sich sogar Sorgen. Was ist mit Zacharias passiert? Vom alttestamentlichen Hintergrund her war es sogar gut denkbar, dass sie an die Söhne von Aaron gedacht haben, an Nadab und Abihu, über die es in 3. Mose 10 heißt, dass sie fremdes Feuer auf den Altar des Herrn gebracht haben und die Konsequenz war, dass sie mal eben einfach kurzerhand gestorben sind. Das heißt, es kann gut sein, dass das mit eine Rolle gespielt hat und umso größer war vermutlich die Erleichterung, als er dann wieder herauskam.
Sie verstanden noch nicht so richtig zu dem Zeitpunkt, was passiert hier genau, aber sie hatten eine Ahnung davon, dass es hier eine übernatürliche Erscheinung gegeben haben muss. Das heißt, Gott selbst hat ein übernatürliches Wirken an Zacharias vollbracht. Er muss eine Erscheinung gesehen haben. Später dann, als Zacharias wieder reden konnte, ab Lukas 1, Vers 64, fortfolgende, da konnte er ihn ja berichten, da verstanden sie dann mehr davon. Nun bleibt für Zacharias schlussendlich noch übrig, diese Nachrichten zu seiner Frau nach Hause zu bringen, nachdem er dann seine Dienstwoche zu Ende gebracht hatte. Und so lesen wir in Vers 23 bis 25, und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte, so hat der Herr mir getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Was muss das für ein emotionaler Moment gewesen sein für die beiden, als Zacharias nach Hause kommt, als er seiner Frau am liebsten völlig überströmend erzählt hätte, voller Begeisterung, was da alles passiert ist, aber dann mit Pantomime und, weiß ich nicht, Stift und Zettel oder Zettel gab es wahrscheinlich nicht so, aber ja, mit irgendwelchen Möglichkeiten versuchen musste, ihr klarzumachen, was da passiert ist. Nicht mehr reden konnten. Und es war so ein lang ersehnter Wunsch, der zur Erfüllung kommt. Und tatsächlich wurde Elisabeth schwanger und sie konnten ihr Glück sicher kaum glauben. Und hier heißt es dann über Elisabeth, dass sie sich 5 Monate zurückgezogen hat. Und es bleibt letztendlich offen, warum sie das getan hat. Vielleicht aus dem Grund, weil sie sich nicht den Blicken und den Worten der Leute aussetzen wollten, die verächtlich sagen könnten, okay, woher kommt sie jetzt auf einmal mit so einem Kind, ja, und in ihrem Alter, wie kann das alles sein? Vielleicht war es aber auch so, dass sie sich zurückgezogen hat, um sich ganz bewusst in Dankbarkeit auf den Herrn zu konzentrieren. Auf jeden Fall ist Elisabeth völlig klar, dass es der Herr selbst war, der ihre Mühe gesehen hat und der wunderbar an ihr gewirkt hat. Und damit reiht sie sich ja interessanterweise ein in eine Linie von großen Frauen Israels, die ebenfalls sehr unter langjähriger Kinderlosigkeit gelitten haben. Ja, denken wir an Sarah, denken wir an Rebekka, an Rahel, an Hannah, man könnte weitere nennen. Und es ist doch so beachtlich, dass Gott Frauen wie Männer, die wir heute als gottesfürchtige Vorbilder sehen, dass er gerade solchen Leuten oft ihre lang ersehnten Wünsche nicht einfach so erfüllt und auf diesem Boden geistliche Reife entsteht, die so viel mehr wert ist als viele erfüllte Wünsche. Ich weiß nicht, woran du in deinem Leben gerade denkst, wenn du den Titel von heute Morgen gehört hast, lange ersehnt. Vielleicht ist es der lang ersehnte Kinderwunsch. Vielleicht ist es der lang ersehnte Wunsch nach einem Partner. Vielleicht die lang ersehnte Heilung einer Krankheit. Vielleicht auch die Änderung eines Lebensumstandes. Vielleicht die Änderung von einem Menschen, ja, die so lang ersehnt, vielleicht auch lang erbeten ist. Vielleicht ist es die lang ersehnte Heilung eurer Eheprobleme oder was auch immer. Es ist so vielfältig, worunter der Einzelne leiden kann und was er sich von Herzen wünscht. Und nun ist die Quintessenz aus dieser Geschichte von heute Morgen nicht, dass Gott auf jeden Fall deine lang ersehnten Wünsche erfüllen wird, dass er deine Gebete so erhören wird, wie du willst und dass er dich offensichtlich so besonders segnet, dass du es kaum glauben kannst. Das ist nicht die Quintessenz. Ja, er segnet, aber er segnet oft anders. Anders, als wir uns das vorstellen, anders, als wir uns das wünschen, aber unterm Strich segnet Gott immer besser. Ja, und das dürfen wir festhalten und darauf dürfen wir daumen. Und trotzdem, auch wenn Gott nicht das tut, was du dir vielleicht wünschst, wonach du dich so sehr sehnst, darfst du trotzdem wissen, dass der Herr deine Anliegen und deinen Schmerz und deine Sehnsüchte sieht und ernst nimmt, wenn du sein Kind bist. Und er kennt die Sehnsüchte, aber er kennt auch die Notwendigkeiten unseres Herzens so viel besser und so viel tiefer als wir selbst. Und deshalb dürfen wir uns im Gebet vertrauensvoll an ihn wenden und dürfen zugleich wissen, dass bei ihm und in ihm unsere wirklichen Sehnsüchte zur Ruhe kommen. Ich will heute Morgen gerne schließen mit einem Zitat von Rudi Thyssen, der einen Blogartikel geschrieben hat und über seine knapp 10-jährige Kinderlosigkeit mit seiner Frau etwas berichtet. Und er schreibt ziemlich zum Ende von diesem Blogartikel sehr ermutigend etwas, was ich uns einfach als Ermutigung von heute Morgen, auch wenn deine lang ersehnte Sehnsucht vielleicht kein Kinderwunsch ist, sondern etwas ganz anderes ist, ich will uns das als Ermutigung ans Ende setzen und zitiere Rudi Thyssen zum Schluss. Er schreibt, Ich möchte euch ermutigen, mit eurem Schmerz regelmäßig vor den Thron der Gnade zu laufen, wo unser hoher Priester auf uns wartet, der echtes Mitgefühl für uns hat und uns über alles Erwarten hinweg Trost und Heilung schenken kann. Dort, zu seinen Füßen, kommt unser aufgeriebenes und zweifelndes Herz zur Ruhe. Dort begreife ich, dass es das größte Geschenk ist, ein Kind des lebendigen Gottes zu sein. Ich will uns gerne einen Moment geben, wo wir einfach persönlich nachdenken können, wo wir persönlich auch vielleicht selbst vor den Herrn gehen können, und dann wollen wir gemeinsam danach aufstehen und Gott in einigen Liedern anbeten.